Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Absturz war schmerzhaft für Aktienbesitzer. Im Zug der Finanzkrise sagten viele Titel ab. Die Börse befand sich vor einem Jahr am tiefsten Punkt des Jammertals. Wer trotz allem Nerven hatte und vor 12 Monaten Aktien kaufte, hatte Glück und konnte Kursgewinne von bis zu 50-60% verbuchen. Christian Gattiker kennt die Regeln des Börsenpokers. Als Aktienstratege bei der Bank Julius Baer berät er Börsenhändler und Bankkunden. Er ist gleich Gast von Barbara Wittmer.
Das Tagesgespräch.
Christian Gattiker, vor einem Jahr war die Börse ganz unten gewesen, nach der Finanzkrise. Habt ihr dann gemerkt, dass man jetzt unten ist?
Also, wir haben sicher gemerkt, dass wir schon sehr weit unten sind, aber damals hat es sich wirklich so angefühlt, als ob es einfach etwas wäre, was man noch nie erlebt hat. Und das eigentlich alle gängigen Modelle würden versagen. Und wenn wir jetzt zurückschauen, ein Jahr später, müssen wir sagen, ja, beispielsweise an dem Montag vor einem Jahr sind 70% der amerikanischen Privatinvestoren der Meinung gewesen, es ging jetzt nur noch durch ab. Und das ist eben sehr oft dann, wenn also der Tiefpunkt erreicht ist, wenn eigentlich alle verzweifelt sind und dann plötzlich gibt es keinen mehr, der nochmal verkaufen, weil alles draus ist. Und von dem her kann man es schon merken.
Also man kann es merken, dass alle verzweifelt sind. Gibt es da irgendwie Datenreihen oder Zahlen, wo man es könnte merken? Oder ist das einfach irgendein Bauchgefühl, wo einem sagt, jetzt ist es auch etwas so weit?
Natürlich gibt's die Intuition, und die ist natürlich eben sehr oft, wenn man so in Extrem hineinkommt, leidet die auch ein bisschen, oder? Und ist verzerrt oder unterliegt der Tagesstimmung. Also eigentlich sehen wir es vor allem aufgrund von dem Modell, wo eigentlich immer funktioniert hat. Und zum Teil halt einfach auch ganz neue Sachen angezeigt. Also anstatt irgendwie 100% über dem Normalen, sind sie 200% drüber gewesen. Und man hat einfach gemerkt, jetzt wird es extrem, extrem. Und von dem her, im Rückblick kann man sagen, mal, da ist es nicht kein grosses Risiko mehr gewesen. Damals hat es sich immer noch sehr riskant angefühlt.
Also, die sind doch nicht sicher gewesen, geht es nicht einfach noch weiter nicht sein, wie sie in den letzten Monaten vor dem März, vor dem Jahr ist runtergegangen.
Es ist dort im freien Fall gewesen, zwischenzeitlich. Und ob jetzt der SMI bei 4.500, bei 4.000 oder bei 3.500 stoppt. Und das sind dann doch immerhin noch grosse Werte, wenn man es dann umrechnet, die Geld. Das hätte man dann nicht können sagen.
Habt ihr denn noch Angst gehabt? Jetzt geht's. Irgendwie kommt's endgültig nicht mehr gut. Das Finanzsystem kracht endgültig zusammen. Habt ihr auch solche Gefühle erlebt in diesen Tagen?
Ich glaube, diese Gefühle, die sind schon ein bisschen weiter zurück, oder? Es wäre eher Richtung 15 Monate, oder eben dann, wo wir den September 2008 hatten, haben wir das Gefühl gehabt, jetzt weiss man gar nicht mehr, was passiert, wo plötzlich auch die Regierungen weltweit in Panik sind ausgebrochen und haben angefangen, Programme reinschaufeln und angefangen, so einen Aktivismus an den Tag legen, wo man das Gefühl hatte, jetzt weiss wirklich keiner mehr genau, was abgeht. Letztes Jahr ist es dann eher in die Richtung gegangen, dass wir, jetzt gehen wir so in ein zweites Japan, oder Japan hat 20 Jahre so eine Deflation, Depression, überhaupt kein Wachstum gehabt, und das war so die Gefühlslage vor 12 Monaten.
Dann hat es eben plötzlich gedreht, Anfang März war der Tiefpunkt da gewesen. Wieso hat es eigentlich plötzlich gedreht?
Ja, das ist eigentlich ganz witzig, dass das dann am Rückblick auch recht schwer zum Festmachen ist. Und es geht vielleicht auch so, wie die Geschichtsschreibung zum Teil läuft, dass dann plötzlich einfach ein Auslöser verantwortlich gemacht wird. Wobei es eigentlich gar nicht einen Auslöser mehr gebraucht hat, weil es ist einfach so viel draussen gewesen, dass es einfach mal hat müssen sich stabilisieren. Und warum der Tiefpunkt? Also wir haben einfach dann vor 12 Monaten gesehen, dass, wo dann die Umfrage ist rausgekommen in den USA, dass eben wirklich die ganze Menge von Leuten das Gefühl hat, es ging jetzt nur noch südwärts, dass man dann plötzlich hat gesehen, dass die Ersten wieder rein kaufen. Und das sind halt in der Regel eben so risikofreundliche oder risikosuchende Investoren. Das sind dann gewisse Profis halt, die einfach mal den Versuch machen und mal schauen, ob es vielleicht einen Boden gefunden hat.
Dann ist ja eigentlich etwas recht Verrücktes passiert. Wir hatten eigentlich Wirtschaftskrise gehabt. Man hat davon geredet, dass die Wirtschaft schrumpft. Es hat irgendwie mehr Arbeitslose gegeben. Aber die Börse hat angefangen zu boomen. Irgendwie hat man dann auch den Eindruck bekommen, die Aktien haben sich irgendwie abgekoppelt vom realen Gang der Wirtschaft. Habt ihr auch ein bisschen diesen Eindruck gehabt?
Also sicher, in den ersten Wochen hat es sich so angefühlt, oder? Da haben wir gesagt, ja, das ist jetzt einfach eine Erleichterung, dass nicht gerade alles zusammenbricht. Aber man hat noch nicht daran gedacht, dass es jetzt wirklich besser wird. Aber ich denke, das ist etwas vom Schwierigsten in den Finanzmärkten, auch den Leuten näher zu bringen, dass man halt einfach wirklich vorausschaut. Und wenn die guten Nachrichten reinkommen und alles wirklich sehr gut läuft und wenn man dann sehr viel von Kunden Anrufe bekommen, sie möchten jetzt Aktien kaufen, dass dann meistens schon das Beste drin ist. Und von dem her hat man eigentlich vom Tiefpunkt her, hat man jetzt im März ziemlich genau quasi den Moment getroffen, wo es nicht mehr schlimmer ist gekommen. Und das ist eigentlich das, was die Börse in der Regel machen. Sie machen im Tiefpunkt, zeigen sie an, dass es nicht mehr schlimmer kommt. Und im Höhepunkt zeigen sie an, dass es einfach nicht mehr besser wird. Und die Niveaus sind dann gar nicht so entscheidend.
Wir haben jetzt vorhin schon kurz angesprochen, wer da ist zurückgekommen, dass sie eine Art Glücksritter waren. Oder sind denn auch schon normale Anleger, die nur ein kleines Vermögen auf der Seite haben, Privatleute, auch schon wieder zurückgekommen an die Börse vor einem Jahr?
Ich glaube, was dort noch schwierig ist zu erklären, ist, dass dort eigentlich gar nicht mehr zurückkommt zu diesem Zeitpunkt. Sondern der erste Effekt, und das ist ganz ein happiger Effekt über die ersten 10, 14 Tage, der erste Effekt ist eigentlich von denen gekommen, die ihre, man sagt, den Profi-Jargon Short-Positionen, das heisst, die leer verkauft haben, die eigentlich auf tiefere Kurse spekuliert haben, dass die plötzlich müssen anfangen, Aktien kaufen, oder mindestens haben angefangen, im ersten Schritt Aktien zu kaufen. Und sehr oft gibt es dann wie ein Domino, das heisst, dass dann plötzlich alle müssen Aktien kaufen, damit sie eben ihre Positionen können decken, wo sie sind gegangen. Und meistens sind die ersten 15-20% in so einer Erholung innen gar nicht unbedingt, dass jemand sich bewusst macht und sagt, jetzt wird's besser, sondern es gibt dann so einen ersten Rumpf, der einfach rein aus dieser Bewegung rauskommt.
Also so gesehen, haben die Spekulanten eigentlich nicht unbedingt wollen auf einen Aufschwung spekulieren, haben sie aber dann gezwungen gewesen durch ihre Positionen, genau. Und haben dann auch mit dem Geld verdient.
Ja, also die Ersten, die noch quasi die ersten 2-3 Tage verwünscht, die haben sicher ihre Positionierung, also das heisst, wo sie noch auf einen Bass, auf eine weit tiefere Kurse spekuliert haben, haben sicher dort noch Geld machen können. Aber der Rest wird es dann ziemlich eng, oder? Man redet dort so von einer Quetschbewegung, oder? Und die Letzten kommen dann nicht mehr besonders gut aussehend raus aus dem.
Jetzt die meisten Leute hier in der Schweiz haben Aktien über ihre Pensionskasse. Was für eine Rolle hat die Pensionskasse gespielt bei dem Boom, der vor einem Jahr eingesetzt hat?
Also bei der Pensionskasse kann man sicher sagen, dass sie langfristige Investoren und dort haben wir tatsächlich im ersten Quartal vom letzten Jahr haben wir gesehen, dass Einzelne wieder angefangen haben und haben gesagt, so, wir sind so langfristig orientiert, dass wir jetzt sicher nicht mehr abbauen oder eventuell auch aufbauen. Es ist halt ein Investor oder eine Investorengruppe, die jetzt nicht auf eine Woche raus schaut und auch ihre Positionen nicht unbedingt jetzt gerade auf einen Tiefpunkt orientiert, sondern die schauen, was so in den nächsten 2-3 Jahren möglich ist. Und da haben wir sicher ein paar Käufe gesehen, halt auch schon vor dem absoluten Tiefpunkt. Aber wenn man so die Grösse hat als Investor, wenn man so viele Milliarden reinkommt, dann kann man zum Teil auch nicht einfach an einem Tag solche Positionen kaufen.
Christian Gattiker, jetzt heute dümpelt die Börse ein bisschen. Es war so ein bisschen plus minus null gewesen. Heute Morgen, was ist jetzt euer Bauchgefühl?
Ich glaube, das Bauchgefühl ist im Moment, dass wir eigentlich jetzt muss auch kurzfristig ein bisschen im Niemandsland sein. Es ist eigentlich so typisch im Quartal. Man hat den Jahresabschluss gehabt im Januar, Februar. Das hat ziemlich Bewegung gebracht, oder, auf den Einzeltitel. Man hat zum Beispiel jetzt Anfang vom Monat die wichtigste Zahl, die im Moment im Markt ist, die amerikanische Arbeitslosigkeit, haben wir schon durch. Und sehe eigentlich, dass es dort so graduell sich ein bisschen verbessert. Aber jetzt, für die nächsten paar Wochen, werden wir eigentlich im Ungewissen gelassen. Weil es gibt weder grosse Bekanntgaben von irgendwelchen Zahlen von den Unternehmen, noch kann man jetzt erwarten, dass man etwas Neues lernt über die Ökonomie.
Also es wäre jetzt mehr so ein bisschen Kopfargument gewesen. Was heisst jetzt das für ein Bauch?
Ja, für ein Buch heisst das an sich, dass man, nachdem man 60% hat gesehen, jetzt zum Beispiel in einer Schweizer Aktie, in so einem Index über die letzten 12 Monate, dass man sich schon fragt, oder wie weit kann das noch weiterlaufen? Und ich glaube, die meisten haben eigentlich so im Gefühl, dass es wahrscheinlich jetzt sich schon müsste abflachen und dass man jetzt vielleicht auch mal ein bisschen vorsichtiger sollte werden.
Also endlich verkaufen Aktien anstatt kaufen.
Sicher, im Moment ist das so ein bisschen vorherrschend. Ja.
Jetzt als Analyst teilt ihr eure Einschätzungen auf viele Puzzleteile stützen, die ihr irgendwo zusammensammelt. Wenn wir jetzt zum Beispiel den heutigen Tag anschauen, was wären denn jetzt so Puzzleteile gewesen, die ihr besonders genau habt angeschaut und in euer Bild eingeschafft?
Also was sicher heute noch nachwirkt, ist auch die Bekanntgabe von gestern von der Schweizer Nationalbank. Das ist der Geldhüter oder Hüter vom Schweizer Franken. Also die legen noch kurzfristig mindestens Zinsen fest und haben sich auch sehr verdient gemacht in der ganzen Krise mit Rettungsaktionen. Hat zum Beispiel auch die Frankenstärke, die für unsere Exportunternehmen irgendwann zu einem Problem wird, früh erkannt und haben sich eben auch gestern wieder dazu geäussert und haben gesagt, sie bleiben dabei, wenn der Franken zu stark würde, würden sie wieder einschreiten. Ich denke, das ist sicher heute noch etwas gewesen, was in der Diskussion war.
Und was für Börsentipps hat er denn aus dem abgeleitet?
Das ist dann sicher eine Geschichte, die eher in Richtung vom Schweizer Franken geht, aber wo natürlich auch gewisse Exporteure sollte ein wenig schwieriges Umfeld werden, wenn wir da weiterhin noch einen starken Euro sehen. Also von dem her, unsere Maschinenindustrie, unsere Schindlers und Georg Fischers, also die eigentlich sehr stark in Euroraum rein exportieren und dort sehr viel Umsatz machen, die könnten von etwas profitieren.
Jetzt, wenn wir zurückschauen, innerhalb einem Jahr plus 50-60%. Aber wenn man dann länger zurückschaut, ist man immer noch etwa ein Viertel unter den Höchststand von der Finanzkrise. Hat ihr dann eigentlich auch Kontakt mit Leuten, die Geld verspielt haben, jetzt im Zuge der Finanzkrise, Christian Gattiker?
Also, dort muss ich ehrlich sagen, habe ich vor 10 Jahren, also das heisst, wo wir die Technologieblase hatten, haben wir viel mehr solche Fälle gehabt, dass die Leute sich extrem verspekuliert haben, dass sie nach 20 Jahren Börsenboom viel zu stark in den Aktien investiert waren. Und ich glaube, dort ist dann der letzte Zyklus schon eine grosse Lehre gewesen. Ich habe eher das Umgekehrte gehabt, dass die Leute eigentlich jeweils gar nicht dabei waren. Also wir haben das viel gehabt. Anfragen noch im 2007, aber ist es jetzt zu spät, sollen wir jetzt noch rein? Und dort hat es sehr wenige gegeben, die wirklich das Gefühl hatten, nachdem sie den Aufschwung verpasst haben, dass sie jetzt noch im grossen Stil Aktien kaufen müssen.
Wer hat denn jetzt beim letzten Crash Geld verloren? Sind das nicht mehr die Kleinen gewesen? Nach eurer Beobachtung?
Die haben sicher verloren. Also, das ist klar. Es hat sich dort, gewisse Privatanleger machen es richtigerweise in einem langfristigen Horizont und die gehen dann halt auch auf und ab mit diesen Bewegungen. Ich meine jetzt auch eher, dass man nicht alles Geld auf eine Karte gesetzt hat oder sich dermassen in eine Ecke von den Aktien bewegt hat. Ich meine, wenn ihr in der Technologieblase habt, Nestle gehabt, habt ihr eigentlich nicht so viel Geld verloren. Und auch in diesem Zyklus ist es eigentlich, ja, man ist halt mal in den Extremen, ist man mal 20-30% unter den höchsten Stehen. Aber es war nicht so, dass man überhaupt keine Substanz mehr hatte.
Ihr habt es vorhin angesprochen, wir hatten etwa fast 20 Jahre einen Börsenboom gehabt. Es hat fast alles angefangen, Aktien zu kaufen. Es waren nicht mehr nur reiche Leute. Aber es waren auch Banken und Börsianer, die den Leuten das schmackhaft gemacht haben und haben gesagt, mit Aktien verdient man längerfristig immer mehr als mit zum Beispiel einem Sparbüchli. Wenn wir jetzt zurückschauen, minus 13%, wenn ich vor 10 Jahren Aktien gekauft habe, bin ich also immer noch im Minus. Hat das denn alles nicht gestimmt, was dir die Privatleute als Kaufsargument verkündet haben?
Das ist eine interessante Frage, weil man da zum Teil sehr lange Zeithorizont anschaut.
10 Jahre?
10 Jahre ist schon mal lange Zeit und man schaut dann noch viel weiter zurück, zum Teil bis 150 Jahre. Und
aber so viel lang lebt dann fast niemand.
Und das,
oder?
Ist eben genau die Problematik. Und was jetzt auch noch dazu ist gekommen, was passiert, wenn man jetzt einfach in einer Phase drinnen ist, die es einfach noch gar nie gegeben hat. Und dort hat man sicher nach eben 20 Jahren Börsenboom die Risiken vernachlässigt. Und da meine ich jetzt sicher die Bankenwelt an sich, was sich auch daran gewöhnt hat, an die fetten Renditen, aber auch Privatanleger, die natürlich das Gefühl hatten, sie können jetzt hier einfach gratis quasi Renditen reinziehen. Es ist kein Menschenrecht, dass man 8% auf Aktien verdient. Und Aktien ist an sich die Idee, dass das unternehmerische Risiko frei gestreut werden kann. Aber am Schluss ist es immer noch ein Risiko. Und man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass jedes Risiko, das man eingeht, dass das automatisch auch eine Rendite bringt. Also von dem her, man muss dort schon eine rechte Länge. Und wenn man wirklich im schlimmsten Moment jetzt in den letzten 150 Jahren reinkommt, und dann bis 25 Jahre können dauern, bis man wieder auf dem Einstandspreis war.
Rückblickend ist man ja immer ein bisschen schlauer, aber wenn wir jetzt zurückschauen, hat es Leute gegeben, die man von Seiten der Banken hat müssen sagen, die sollten nicht Aktien kaufen.
Also da denke ich schon, dass es Leute gegeben hat, die zum Teil halt auch Produkte gekauft haben Und da haben wir ja einige Fälle oder, von sogenannten strukturierten Produkten,
die dann auf Aktien,
auf Anraten von gewissen Beratern. Und dort haben sicher, ist sicher eben auch die Idee von einem Coupon, das heisst von einer Auszahlung, von einer guten Rendite, die sich dort eben auf ein Aktienrisiko bezogen hat. Und das ist den Leuten zum Teil auch zu wenig klar gemacht worden. Ich glaube, dort hat die Industrie schon, also jetzt die Finanzindustrie, müssen Lehrgeld zahlen, dass man dort nicht irgendwo jemandem, der auf sein alten Teil her spart, dass man dem irgendwie 60% in so ein Produkt rein kann buchen.
Christian Gattiker, der hat es vorhin schon angesprochen, die Internetbörsenblase, das ist ja das zweite Jubiläum, das wir diese Woche sehen. Vor 10 Jahren ist dort angefangen, von der Luft rauszugehen. Was ist dort die Erinnerung an diese Zeit von euch?
Das war eigentlich so das Ende von so einer Euphorie, wo die meisten Analysten, die jetzt nicht unbedingt gerade in diesem Bereich drin waren, der Technologie oder in diesen neuen Medien, eigentlich nur den Kopf geschüttelt haben und sich gefragt haben, wie kann man 40, 50, 100 Mal den Gewinn vom Unternehmen im nächsten Jahr, und zum Teil haben die Unternehmen noch nicht mal Gewinn gemacht, wie kann man nur die Hoffnung kaufen? Und das ist jetzt doch in diesem letzten Zyklus weniger greifbar gewesen, das Übertriebene und das völlig von jeder Realität Wegstehende bei den Investoren.
Wie ist es denn gekommen, dass die Finanzfachleute den Anleger haben können, das Märchen von dem Internet, wo man irgendwie kann goldgraben, dass sie das Märchen können verkaufen? Wie erklärt ihr euch das?
Es gibt natürlich die neuen Industrien und die Unternehmen, die eine neue Industrie bilden. Also ich würde da vielleicht mal als Beispiel Google nennen. Die sind zwar ein bisschen später am Markt gekommen, die sind noch nicht gerade voll da im grössten Hype innen, an die Börse gekommen. Aber die haben im Prinzip etwas Neues erfunden, wie man überhaupt Geld machen kann im Internet, und zwar im grossen Stil. Und die haben pro Jahr, haben die wirklich harte Dollars verdient, und zwar mit Zuwachsraten von 40-50% pro Jahr. Also es gibt dort schon die dann profitieren.
Aber es hat viele gegeben, die einfach Konkurs sind gegangen, die nie etwas verdient haben,
absolut,
nie etwas gelaufen ist.
Absolut,
und die Leute haben es trotzdem geglaubt.
Die Leute haben es geglaubt, und ich habe Bekannte gehabt, die vorher sich noch nie mit der Börsenbewertung auseinandergesetzt haben, die sich gegenseitig die Dotcom-Tipps eben von diesen heissen Unternehmen haben zugeworfen. Also dort ist plötzlich irgendwie, ähnlich wie in dieser berühmten Tulpen-Spekulation in Holland im Anfang 17. Jahrhundert, plötzlich haben alle angefangen zu spinnen.
Also alle wollten Tulpenzwiebeln kaufen, weil sie meint, Tulpenzwiebeln, der Kurs von denen wächst in den Himmel. Was kann man denn aus solchen Blasen, die plötzlich geplatzt sind, lernen? Für heute oder für die Zukunft?
Also man kann sicher daraus lernen, dass die Blase, die gerade geplatzt ist, in dieser Form nie mehr wird kommen. Und ich glaube nicht, dass wir in den nächsten 15 Jahren in Amerika beispielsweise eine Häuserblase werden haben. Selbst Technologieunternehmen sind jetzt 10 Jahre später sehr konservativ bewertet, wenn man jetzt die Kennzahlen anschaut. Und von dem her,
Geschichte
auf Tupen, da nicht
mehr spekuliert,
Tupen,
aber auf neue Sachen.
Wäre vielleicht wieder mal etwas, wo man sich anschauen könnte, aber es ist meistens dauert es doch eine lange Zeit. Und dann geht es meistens eben los, dass plötzlich erstens mal zu viel Geld im System ist. Also das merken wir sehr oft jetzt, wenn man zurückschaut, ist einfach zu viel Liquidität, zu viel Geld, wo muss angelegt werden.
Das wäre jetzt etwa eine Situation, wie wir es jetzt gerade haben.
Ja, was einfach jetzt noch fehlt, ist, dass Banken wirklich Kredit vergeben. Ich meine, das, was wir jetzt von den Notenbanken sehen, die wirklich Geld drucken, wie verrückt, und die versuchen, gegenzustemmen, gegen die doch immer noch das schwierige Umfeld. Dort wird es im Moment nicht von den Banken mit neuen Krediten unterlegt oder verstärkt. Und in dem Moment, wo das dann losgeht, wird sicher ein gefährlicher Moment sein, weil dann kommen dann ziemlich grosse Bewegungen.
Christian Gattiker, wenn ich euch so zuhöre, tönt es gleich so, die Lehre aus all diesen Blasen, die wir hatten. Die nächste Blase kommt bestimmt. Wo erwartet ihr sie? Wo werden wir sie sehen? Ist es bei den Rohstoffen, zum Beispiel beim Gold? Ist es bei den Schwellenländern? Wo erwartet ihr sie?
Ja, sicher die beiden Bereiche sind prädestiniert im Moment, weil sie an sich fundamental Sinn machen. Also man sieht, dass da 1,2 Milliarden Leute, und in China allein, oder, und mit Indien fast noch mal so viele Leute jetzt verstärkt in globalen Markt eingebunden werden und eigentlich auch an Wohlstand gewinnen. Und genau dort kann man dann eben auch erwarten, dass es wieder Exzess wird geben. Es ist natürlich auch die Frage, wenn man 10 Jahre im Gold so eine Rendite gehabt hat und jetzt auch schon inzwischen wieder salonfähig ist, über Gold zu reden, was ja in den 80er, 90er Jahren ein absolutes Tabu war, weil es einfach nie etwas gebracht hat. Da sieht man schon, dass wir jetzt schon wieder so in Überhitzungserscheinungen sind. Wir sind, meiner Meinung nach, sind wir noch nicht dort. Und ich glaube, man wird da wieder Übertreibungen sehen. Und das ist meistens so, man sieht, dass zu viel Geld reinfließt, dass es nicht mehr Sinn macht, dass es den Boden verloren hat. Und ich glaube, dann muss man dann einfach vorsichtig sein. Aber das kann gut noch 2 bis 3 Jahre dauern.
So gesehen, Börsen können nur funktionieren, wenn sie Blasen bilden, die dann wieder platzen, für dass die nächste Blase wieder von da an sich aufblasen.
Ja, ich glaube nicht, unser, ja, also gut, die Lehre daraus ist natürlich schon gewesen, dass man seine Bewertungen und wie man auf die Märkte schaut, dass man das nicht einfach darf über Bord werfen. Man sieht das ja oft, oder? Am Anfang sind die Investoren, am Anfang, wenn die Börsen auf dem Tief sind, sind sie konservativ, dann fangen sie einfach Risiken aufbauen und am Schluss, auf dem Höhepunkt, sind sie dann extrem aggressiv positioniert. Und ich glaube, da muss man schon schauen, dass man irgendwo auch neben dem Bauchgefühl einfach gewisse, auch eine gewisse Ratio, eine gewisse Vernunft lassen walten.
Jetzt gibt es ja schon wieder neben den Aktien ganz neue, moderne Anführungszeichen, Anlagevehikel. Wir reden zum Beispiel viel von diesen CDS. Also man kann eine Art Versicherungsprämie kaufen, wo man sich zum Beispiel dagegen versichern kann, Policen kaufen, wo man sich dagegen versichern kann, dass Griechenland Konkurs geht, obwohl man vielleicht gar nichts mit Griechenland am Hut hat. Was soll denn das?
Es geht an den Finanzmärkten eigentlich immer um die Möglichkeit, ein Risiko zu übertragen. Vom einen zum anderen Investor, zum Beispiel von jemandem, der das Risiko nicht nehmen kann, zu jemandem, der das Risiko nehmen kann. Und von dem her sind die Instrumente eigentlich von der Idee also eine gute Sache. Es wird jetzt im Moment eher darüber diskutiert, ob man es eben von der Spekulation her eindämmen sollte. Aber für all die, die eben so eine Anlage haben und die möchten absichern, ist das sicher etwas, was sehr viel Sinn macht.
Geht ihr davon aus, man sollte es eindämmen oder ist das eine gute Sache?
Wir haben die Diskussion haben wir eigentlich in den 90er Jahren schon mal gehabt mit den Optionen. Damals, die sogenannten Derivate, das sind so, Rechte, wo man handelt am effektiven Kauf. Es ist so wie etwas, wo quasi noch ein Schritt zurück ist. Und dort haben wir auch, gerade in der Asienkrise, im 97, 98, hat man, eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Und von dem her hat man dort auch angefangen, gewisse Sicherheiten einzubauen. Und eins zum Beispiel ist, dass man eben so ein Clearinghouse nennen es die Amerikaner, im Prinzip so einen Zwischenmediator, jemand, der dazwischen steht und sehr stabil ist, zwischen die einzelnen Investoren stellt, das Ganze standardisiert, transparenter macht. Und dann kann man solche Märkte auch besser kontrollieren. Ich glaube einfach, dass da alle sich da quasi über die Theken, über irgendwelche diffusen Rechte zu und her schieben, das hat sicher jetzt in diesem Zyklus in den letzten 2 Jahren sehr viel Schaden angerichtet.
Besteht Gefahr, dass solche moderne Sachen die traditionellen Aktien verdrängen?
Ich glaube es nicht. Ich glaube, sehr viele Anleger schätzen eine gewisse Transparenz, dass sie wissen, was sie haben, dass wenn sie eben in der Novartis investiert sind, dass sie sehen, was das Unternehmen macht und wie es wirtschaftet. Und dann, das ist nicht zu vernachlässigen, hat man im Prinzip mit einem Derivat eigentlich kein Anrecht jetzt, an einer Dividende oder an einer Auszahlung, die die Finanzanlage bringt. Und ich glaube, von dem her wird die Aktie nicht abgeschafft.
So gesehen müsst ihr nicht Angst haben, dass euch die Arbeit ausgeht als Aktienanalyst.
Ich glaube nicht, besonders wenn man noch schaut, wie schwierig das ganze Umfeld ist, glaube ich, braucht es schon noch irgendwo Interpretation.
Wenn wir jetzt noch abschließend kurz auf das Umfeld schauen, jetzt haben wir wieder plus minus 50-60% gehabt im letzten Jahr. So wird es ja nicht ewig können weitergehen. Wie geht es weiter?
Wir gehen davon aus, dass wir jetzt so das Beste mal für die nächsten 6 Monate wahrscheinlich schon gesehen haben und dass wir jetzt eher in eine, was Börsianer so einen mühsamen Seitwärtsmarkt nennen. Das heisst, dass wir einfach ein bisschen Auf- und Abwerten haben und dass es eigentlich gar nicht gross richtig hat. Ich glaube, die grösste Überraschung für viele wäre, wenn nicht viel passieren würde, weil nach einem Fall, einem freien Fall im 2008 und einer Erholung im 2009 kann es gut sein und es wäre typisch nach so einer grossen Rezession, dass man eher fängt an zu dümpeln.
Wir werden es sehen. Danke für das Gespräch, Christian Gatticker.
Besten Dank.
Der Christian Gatticker ist Aktienstrateg bei der Bank Julius Baer und er war Gast von Barbara Wittmer im Tagesgespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.